Heutzutage geht organisch gar nichts mehr, außer du bist halt riesengroß oder du bist halt von mir aus Oliver Pocher, der jeden durch den Fleischwolf zieht. Ja, so welche Geschichten laufen. Aber alles andere, keiner interessiert sich für einen Becher mit einem goldenen Deckel. Du musst halt herausstechen. Wir entscheiden uns nach dem Bauchgefühl. Das ist auch der Grund dafür, warum Startups oder in dem Fall wir viel, viel schneller sind als die Großen. Und wie wir alle wissen, First Mover takes it all.
Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Als ich das Büro von Marc zum ersten Mal jetzt am neuen Standort in Köln zur Aufnahme besucht habe, ist mir als allererstes ein Roll-up an der Wand aufgefallen. Und ich dachte mir schon, das wird eine lustige, unterhaltsame Aufnahme. Denn ich glaube, das hat ein Mitarbeiter innen für ihn gebastelt. Und zwar sitzt Marc auf so einer Art Fahrgestell zusammen mit seinem Pudel, dem das Wasser im Mund zusammenläuft. Unter ihm lodern Flammen. Er hat selber eine Krone auf und daneben steht TikTok King und alles ist so geprintet mit Gold und Leo-Tapete. Ich lade das Bild auf jeden Fall bei Baby Gut Business hoch in der Story, damit ihr euch das angucken könnt und ein bisschen besser vorstellen könnt. Aber das ist sehr bezeichnend für Marc, denn was jetzt kommt, ist einfach eine super schöne, unterhaltsame Erfolgsgeschichte von einem echt coolen Typen, wie ich finde. Ich habe Marc aus drei Gründen als Interviewpartner für Baby Gut Business ausgewählt. Erstens, er ist einer der allerersten gewesen, die TikTok ins Zentrum aller Marketingaktivitäten seit der Gründung seines Unternehmens gestellt hat. Und zweitens, weil wir aktuell mit ihm eine laufende Kampagne, eine Co-Creation-Kampagne mit Nova Lanalov im Zuge der Mochis, des Mochi-Unternehmens laufen haben und ich gerne so ein bisschen exemplarisch über diesen Case mal sprechen wollte, weil ich da doch häufiger drauf angesprochen worden bin und man, glaube ich, ganz viel davon lernen kann, weil das gerade ein sehr, sehr heißer Trend im Influencer-Marketing ist. Und drittens, weil Marc einfach ein sympathischer Typ ist, dem man den Erfolg einfach gönnen muss und ich freue mich, dass ihr ihn jetzt kennenlernt. Hier ist Marc. Ganz kurzer Werbeblock, bevor es losgeht. Diese Folge wird noch einmal präsentiert von BookBeat, einer meiner Lieblings-Apps, die ich inflationär viel genutzt habe, vor allem in meiner Social-Media-Pause. Auf www.bookbeat.de/babygutbusiness bekommt ihr weiterhin einen Gratis-Monat, wenn ihr euch über den Link registriert. Und wie immer habe ich euch meine aktuellen Lieblingsbücher, die ich da so höre, mitgebracht. Und für mich ist das immer ganz, ganz wichtig, dass die Autorin oder der Autor das Buch selber vorliest, weil dann hast du irgendwie eine ganz andere Intonation und ein Gefühl und es kommt ganz anders rüber, finde ich. Und zuletzt habe ich das neue Buch von Sophie Passmann durchgehört, komplett Gänsehaut. Ich finde, wenn sie das liest, sie macht ja oder arbeitet sehr mit verschachtelten langen Sätzen und es ist ganz spannend, wie sie das selber intoniert und vorliest und so weiter. Und ein Buch, was mich sehr, sehr, sehr beeindruckt hat zuletzt, ist Always Day One. Es ist thematisch was ganz anderes von Alex Kantrowitz. Ich hoffe, ich spreche den Autor richtig aus. Und in seinem Buch geht es darum, das Erfolgsrezept der großen Tech-Giganten zu analysieren. Und also ich kann euch das Buch wirklich empfehlen. Es ist eher ein Sachbuch, also auf der Sachbuchebene angesiedelt. Und ich krieg von BookBeat immer Bücher vorgeschlagen, die algorithmentechnisch meinen Interessen entsprechen sollen. Und ich habe noch einen ganz witzigen ein Fun-Fact hier für euch. BookBeat hat mir diesen Monat vorgeschlagen, radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Und das lasse ich jetzt einfach so stehen. Also falls ihr Bock habt auf einen Gratis-Monat bei BookBeat, geht auf www.bookbeat.de/babygutbusiness. Ich habe mir ein bisschen was anderes überlegt, Marc, wie wir diesmal einsteigen.
Okay.
und zwar so ein bisschen zum Warmreden mal. Mhm. 6 Entweder-Oder-Fragen für dich.
Okay.
Und du darfst nicht beides sagen, sondern du musst dich schon entscheiden.
Ja.
Wir fangen mal low an und es steigert sich ein bisschen.
Okay, ich bin super gespannt.
Der Schwierigkeitsgrad.
Ja.
Instagram oder TikTok?
TikTok.
Wieso wusste ich das? In den Laden gehen oder online bestellen?
In den Laden gehen.
Okay, Begründung?
ich mag gern Dinge anfassen, direkt anprobieren, jetzt, wenn ich jetzt auf Klamotten abziele und einfach das Feeling bekommen. Und online, da muss ich erst bestellen, da muss ich warten, ich muss die Entscheidung sofort treffen.
Okay, witzig, weil Anschlussfrage, weil ich gedacht hätte, dass du schon online sagst.
Ja.
Wie ist es denn im Food-Bereich? Rewe oder Gorillas?
Rewe.
Echt?
Ja, doch.
Weil, musst du jetzt sagen.
Weil ich ja, also wenn ich die Produkte schon kenne, dann natürlich Gorillas, weil es geil ist. Du musst nichts machen, du kriegst es nach Hause geliefert, vor allen Dingen jetzt in Pandemiezeiten. Aber ich bin super gerne am Window-Shoppen, einfach am Gucken, was gibt's natürlich für Produkte. Das ist aber auch mein Beruf. Also dementsprechend wüsste ich nicht, wie die Antwort sonst ausgefallen wäre.
Hast du dich nochmal gerettet? Influencer-Marketing oder klassische Werbung?
Influencer-Marketing.
Sehr gut. Keksteig oder Eiscreme?
Ui, also ich persönlich kann keinen Keksteig mehr essen. Das liegt aber daran, dass es mein erstes Produkt war oder unser erstes Produkt war und ich einfach so viel Keksteig schon gegessen habe und Eiscreme geht halt immer.
Sehr gut. Letzte Fang-Entweder-Oder-Frage. Mhm. Knossi oder Novalana-Lauf?
Das ist aber gemein, aber... Du kanntest die Antwort schon vorher. Ich bin super zufrieden mit der Koop, deswegen Novalana-Lauf.
Das freut mich natürlich sehr zu hören. Willkommen zum Babycut Business. Ja, wir sitzen ja gerade hier in Köln und als wir den Termin gemacht haben, war mein Team irgendwie total verwirrt und meinte so, ja, aber läuft es dann remote? Und ich so, nee, ich kann zum Markt nach Köln fahren. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich in Köln so gut wie gar keine Startup-Szene haben. Also ich habe, glaube ich, noch keinen Gründer in Köln interviewt zu irgendeinem Thema oder keinen Social-Media-Digital-Experten. Warum ist es so in Köln?
Ich glaube, wir leben in einer ganz krassen Bubble, also die Start-upler unter sich, so wie du wahrscheinlich auch irgendwo in deiner Bubble lebst. Ja? Genauso wenig kenne ich wahrscheinlich weniger Leute aus dem Influencer-Marketing persönlich, gehe ich jetzt mal von aus, obwohl ich auch schon ein paar kenne. Bei uns ist so, ich würde behaupten, NRW, vor allen Dingen Köln, hat schon eine große Start-up-Szene, vor allen Dingen im Food-Bereich. Da natürlich reinzukommen irgendwie, das passiert nur über Dritte oder eben, weil du selber drin bist. Und ich glaube, deswegen fällt dir das gar nicht so auf. Ich könnte jetzt ad hoc direkt 10 Startups nennen. Die sind aber alle noch so unterm Radar. Mhm. Wir sind natürlich schon ein bisschen weiter und gar nicht mehr so ein typisches oder atypisches Startup. Dementsprechend fällt dir das wahrscheinlich deswegen nicht so auf.
Ja, also so digital-szenenmäßig ist hier irgendwie nix. Oder ich bin nicht vernetzt in Köln, aber das kann ich mir bald gar nicht vorstellen. Aber fand ich irgendwie interessant und ist mir direkt irgendwie auch gefallen. Ja, wie kommt man denn jetzt auf die Idee, in Deutschland Keksteig in kleine Förmchen abzufüllen und zu verkaufen?
Also
hast ja eh den Hang zum Verrückten immer so ein bisschen gehabt, oder?
Total. Also das fing ja alles an damals mit Flakes Corner. Ich mach's wirklich ganz kurz, weil die Geschichte habe ich schon 100-mal erzählt. Da habe ich übrigens auch damals Farina kennengelernt.
Bei Flakes Corner?
Bei Flakes Corner, tatsächlich schon, ja. Farina war in der ersten Woche, nachdem das Flakes Corner in Köln aufgemacht hat, war Farina da, hat sie auf den Platz gesetzt. Ganz verrückte Story. Also sie haben ein Bild gepostet und dann wollten auf einmal zwei Wochen lang, wollte sich jedes Mädel zwischen 15 und 25 auf diesen einen Platz setzen.
Nein.
Doch, wirklich. Der Laden war rappelvoll. Ich glaube, das hat auch sehr viel mit Farina zu tun gehabt.
Ich kenne die Geschichte gar nicht.
Ja, die wollten sich alle da hinsetzen. Dieses eine Bild. Also das war mega.
Okay, man muss vielleicht ganz kurz sagen, was war Flakes Corner? Ein Café für Cornflakes.
Café für Cornflakes. Wir waren so ein bisschen so... Heute kennt man diese ganzen Online-Händler, wo du Süßigkeiten aus aller Welt bekommst. Wir hatten Cornflakes, wir hatten Milkshakes, Waffel, wir hatten aber auch ganz viele Süßigkeiten, Riegel und so weiter aus Amerika. Was wir auch hatten, wir waren so ein bisschen so diese erste Anlaufstelle in Köln, würde ich mal behaupten, für überhaupt Influencer in so ein Café. Danach kam ja das Café Bur und wie die ganzen Dinger da alle heißen.
Weil ihr das Instagrammable gemacht habt, so dass sie Bock ganz hatten, genau, da Fotos zu schießen und so weiter.
Das war der Plan, ne? Weil wir wussten, heutzutage musst du einfach alles Instagrammable machen, damit es läuft. Das haben wir halt getan, es sah halt aus wie bei Willy Wonka. Und irgendwie war bei mir immer, wie du schon gesagt hast, dieser Hang zum Verrückten, weil wer macht sowas? Also ein paar Jährchen später packe ich mir selber einen Kopf. Aber das war der Startschuss für was Großes. Und das war der Startschuss auch für den Keksteig, weil wir ganz lange nach einem Produkt gesucht haben, was wir nur nicht mehr einkaufen müssen, sondern selber produzieren können, dann verkaufen.
Mhm.
Und im besten Fall auch nicht nur stationär, sondern eben auch im Handel, weil da verdienst du am Ende auch das Geld.
Mhm.
Und ohne Moos kannst du noch so geile Ideen haben, du musst ja am Ende Geld verdienen.
Ja, und dann hast du das Cornflakes, obwohl ja danach irgendwie auch ein paar Franchise-Läden aufgemacht haben,
genau,
gibt es das Flakes Corner ja nicht mehr.
Nein.
Weil sich das nicht rentiert hat oder weil du Bock auf was Neues hattest?
Irgendwann musstest du dich entscheiden. Das hat schon noch irgendwo geklappt, aber du musstest super viel Arbeit reinstecken und Gastronomie, wenn man das mal wirklich nüchtern betrachtet, ist schon echt ein schwieriges Thema. Dafür musst du gemacht sein. Ich war dafür gar nicht gemacht. Du hast ständig Stress mit irgendwas, mit irgendwelchen Behörden, mit den Leuten, die bei dir arbeiten, sagen dir ab, dann stehst du selber dahinter. Und konntest das Konzept nicht so schnell groß machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin super ungeduldig. Das muss einfach alles immer schnell floppen und es hat es halt nicht. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, komm, jetzt muss das Produkt kommen, was wir in den Handel bringen. Das haben wir dann gemacht. Und das ging dann so ab, dass wir gesagt haben, hey, komm, wir fangen nochmal bei komplett null an.
Okay. Und woher kommt dann so das erste Geld alleine für irgendwie so einen Gastroladen, beziehungsweise dann auch später, um diesen Keksteig überhaupt zu entwickeln? Also das war ja nicht ein bestehendes Produkt, was es schon gab.
Ja.
Ich sag mal so wie Eiscreme, sondern das ist, war ja schon innovativ, wenn man so möchte.
Ja, also das Geld habe ich mir im Prinzip bei der Bank geliehen.
Ja.
Das war echt ein Akt, aber ich habe auch keine Zuschüsse bekommen. Wir haben einfach einen KfW-Kredit beantragt, damals für fast 100.000 Euro. Klar, die Schulden, die musste ich dann auch erstmal abbezahlen, weil die hat der Laden dann nicht mehr reingeholt. Das heißt, als ich das Ganze dann für mich entschlossen habe zu skippen, hatte ich die Schulden noch. Das war auch nicht gerade wenig. Und aber ich habe mir gedacht, komm, ob du jetzt 50.000 Euro Schulden hast oder nicht, ja, wenn du eine geile Idee hast, mit der du das Doppelte und Dreifache reinholst, dann passt das auch. Also bin ich aufs Ganze gegangen und habe dann im Prinzip mit dem Geld, was noch über war, dann auch wieder ein neues Unternehmen gemacht.
Ja, und wie entwickelt man jetzt Keksteig so in der Produktentwicklung? Also wo hast du dich inspirieren lassen? Ich habe in meiner Vorbereitung irgendwas natürlich Richtung USA gelesen, aber erzähl mal gerne.
Es war genau so. Also ich war tatsächlich 2017 war ich in New York und ich bin in Greenwich Village rumgelaufen. Das wirst du ja sicherlich kennen. Das ist ein kleineres, schönes Viertel in Manhattan. Und da ist an sich nicht viel mit Touris. Klar, der eine oder andere verirrt sich. Und auf einmal war da eine Riesenschlange. Ich dachte so, okay, Schlange ist immer gut in New York. Einfach mal anstellen. Und ich kam dann an und ich habe ihn gefragt, was ist denn das hier überhaupt? Weil es sah super klein aus, wie eine Eisdiele. Er sagte, ja, wir verkaufen hier Keksteig in Cones, also wie Eis. Ich habe gesagt, mega geile Idee.
Mhm.
Total cool. Wie schmeckt's denn? Bin rein, hab mir was geholt, hat grauenhaft geschmeckt, so wie die Amis alles übertreiben einfach. Ich hatte, wow, die Idee, die ist geil, Geschmack ausbaufähig. Und was mir auch nicht gepasst hat, war, das Ganze in einem Laden wieder zu verkaufen. Da habe ich gedacht, da bin ich ja wieder da, wo ich nicht hin will. Wenn man das Produkt nimmt, geil verpackt, geschmacklich vereuropäisiert und dann noch im Handel verkauft, dann könnte das was werden.
Mega. Ja, und letztendlich war das ja nicht das Einzige, was du dann nach Deutschland geholt hast. Warst du dann in Japan oder wie war das mit Omochi?
Ja, wir haben ja das Glück, durch Social Media heutzutage musst du ja nicht mehr viel reisen. Es reicht ja schon, wenn du im Internet surfst. Und wir haben die ganze Zeit überlegt und gedacht, okay, wir haben einen Keksteig, das ist ein super saisonales Produkt. Im Sommer läuft es nicht so. Wir brauchen eigentlich ein Kontraprodukt, irgendwie eins, was wellenartig dazu verläuft und im Sommer gut läuft, klar, Eis, ist logisch. Wir wollten aber jetzt auch nicht wieder 0815 Eis rausbringen oder jetzt das nächste Cookie Dough Eis rausbringen, also haben wir überlegt, was geht gerade voll ab. Das ist einfach asiatisches Essen, überhaupt alles mit Asia-Buden. Und was früher halt der Döner war, ist halt heute die Asia-Hütte, wo du halt das geile Essen bekommst aus Thailand, whatever. Aber uns ist aufgefallen, bis auf Matcha-Eis war das alles noch nicht so publik. Und dann haben wir uns mal ein bisschen mehr damit beschäftigt und es gab schon Mochis natürlich, es gab auch Mochi-Eis, aber das war ein anderes. Es war immer auf Kokosnuss-Eis basierend.
Mhm.
Das hat uns auch nicht so geschmeckt. Also haben wir uns auch wieder daran dran gewagt und gedacht, okay, was kann man machen, um den deutschen Kunden oder dem Europäer das näher zu bringen? Wir nehmen einfach italienisches Eis und kombinieren das mit dieser japanischen Reishülle. Und das war die Geburtsstunde von Omochi.
Das ist so witzig. Weil, um der Sache jetzt schon mal so ein bisschen vorwegzugreifen, das erste Mal, dass ich mit Mochis in Kontakt gekommen bin, war in Stockholm.
Hm.
Und ich war da mit Farina bei einem Kunden und wir haben irgendwie eine größere Kooperation mit denen besprochen. Und sie hat dann vorher schon gehört, wo auch immer, dass es da wohl die besten Mochis in Europa geben soll. Und sie war schon damals so eine Mochi-Hunterin, wie schon Jägerin. Und dann musste ich mit ihr die kleinen Gassen ablaufen, bis wir diesen kleinen Mochi-Laden gefunden hatten. Der war wirklich winzig klein. Und dann hat die da 50 Euro ausgegeben für Mochis. Und ich habe sie für verrückt erklärt. Ich so, du kannst doch nicht jetzt hier von unserem sauer zusammengeknüselten Geld, kannst du doch nicht die Mochi, das hier alles für Mochis ausgeben. Aber das war schon so ein bisschen die Geburtsstunde ihrer Passion. Und am Ende hatten wir so viele Mochis, dass uns schlecht war und wir konnten sie gar nicht alle essen. Das war sehr traurig, aber da war sie, weiß ich, dass wir das erste Mal mit Mochis irgendwie in Berührung gekommen sind. Aber die Produkte, die ihr macht, die bestechen ja nicht nur durch den guten Geschmack, ne? Das können wir ja schon so behaupten.
Ja, dass
die
doch das kann man
äußerst,
behaupten.
Äußerst schmackhaft sind. Ich meine nämlich gerade hier noch im Kühlschrank. Ist immer gut, wenn man bei Marc ist, dann kann man alle Neuheiten probieren. Sondern auch durch das Packaging und so weiter. Mhm. Wie seid ihr denn da rangegangen? Also, oder auch vielleicht noch mal so einen Schritt zurück zur Produktentwicklung. Hast du wirklich in der Küche gestanden und dir selbst Keksteig angerührt?
Ja, es war wirklich genau so. Und ich habe überhaupt gar keine Ahnung vom Backen oder auch vom Nicht-Backen, weil es wurde ja nichts gebacken. Ich habe davon gar keinen Peil. Also ich kann ganz gut kochen, aber das war's auch. Und wir hatten halt die Herausforderung, wir standen vor der Herausforderung, dass wir nicht nur einen Keksteig machen mussten, der gut schmeckt, sondern der musste ja auch noch haltbar gemacht werden. Das heißt, du fängst an rumzutüfteln. Was brauchst du? Du musst zum Beispiel ein hitzebehandeltes Mehl nehmen. Wie behandelst du das mit Hitze? Röstung oder Hydra-Verfahren? Also wir mussten auf einmal, wir wurden zu Ökotrophologen, ja, weil wir uns einfach mit diesen Dingen beschäftigen mussten. Und wir haben über 100 Keksteige gemacht, die alle nicht geschmeckt haben, beziehungsweise geschmeckt haben, haben sie. Aber nach 2 Wochen hat sich der Geschmack verändert. Und das war halt die Königsdisziplin, da was zu finden. Das haben wir geschafft, alleine auch, ohne jemanden, der sich damit besonders gut auskennt. Natürlich haben wir da mit einem Labor zusammengearbeitet für die Haltbarkeit. Mhm. Irgendwann hatten wir den Keksteig und das war dann sozusagen der Grundteig für alle weiteren, die es dann gab. Bei den Mochis war es ein bisschen anders. Da gibt es natürlich schon diese Mochi-Teige. Unser unterscheidet sich definitiv nochmal von vielen anderen, weil unser ist nicht ganz so zäh. Wir mögen das nicht so. Auch da haben wir wieder überlegt, okay, was könnte den Leuten hier auch wirklich schmecken? Ne? Es sollte nicht zu Kaugummi-mäßig sein. Also haben wir das Ganze ein bisschen geschmeidiger gemacht. Einfach damit es auch mainstreamiger ist, muss man ganz klar sagen. Aber du willst ja am Ende auch verkaufen. Und darum geht's halt eben. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Bei dem Eis haben wir wirklich auf gute Qualität geachtet einfach. Mit vielen Eishändlern und Herstellern geredet. Bis wir ein Eis hatten, was einfach über den anderen Eissorten steht. Geschmacklich und qualitativ. Die im Supermarkt verfügbar sind. Das ist wirklich ein Eis wie, sagen wir mal, beim Italiener um die Ecke. Und das war uns wichtig. Der Preis ist natürlich dementsprechend hoch, muss man ganz klar sagen, aber Qualität hat nun mal ihren Preis.
Und die werden wo produziert?
Wir haben 2 verschiedene Produktionen, muss man mittlerweile behaupten. Ne? Also da bin ich auch ganz ehrlich. Am Anfang hatten wir eine kleinere Produktion bei Mönchengladbach die Ecke rum. Also auch hier alles in NRW ist wichtig. Du musst immer wieder mit den Leuten in Kontakt gehen, Qualitätstest machen von uns aus, damit es halt eben so ist, wie wir uns das vorstellen. Mittlerweile sind wir aber mit einem größeren Hersteller dran, kann ich sagen. Ganz große Firma hier aus Köln. Die machen eigentlich ganz andere Sachen. Die machen auch schon unseren Keksteig und diese machen auch mittlerweile unsere Mochis. Mit denen haben wir eine mega partnerschaftliche Beziehung und ja, bessere Partner könnte man sich einfach nicht vorstellen mittlerweile.
Und es ist irgendwie auch ganz schön, dass man gefühlt die Nähe hat, oder? Zum Standort.
Es ist schön, weil einerseits spricht man die gleiche Sprache. Du kennst das, wenn du mal woanders bist. Es ist ein anderer Umgang miteinander. Wir sind Kölner. Die Kölner unter sich, die sind einfach schon so ein Völkchen. Entweder du magst es oder du hast es, ja. Und wir Kölner untereinander, wir kommen einfach gut klar. Und
bist du schon dein ganzes Leben lang in Köln?
Ja, ich komme aus Bergheim. Ich zähle mich mal dazu.
Ja, oh. Ne?
Deswegen,
und ich komme aus Bergisch Gladbach. Ich
zähle mich auch dazu. Ja, das zählt. Schäbisch, gläbisch. Ja, das zählt auch. Aber das ist genau das Gleiche, ne? Die Leute fahren immer rechts ran, wenn sie uns auf den Autobahnen und so weiter sehen.
Ja, ja.
BM sowieso.
Ja, BM, Autokennzeichen. Das
absolut.
Können jetzt nur Kölner nachvollziehen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Graus für jeden da draußen.
Das ist so ein bisschen wie in Hamburg-Pinneberg, habe ich das Gefühl. Ich habe das nie verstanden, aber
ja,
es gibt sie.
Die BMer sind berühmt und berüchtigt. Da kommen wir auch her, da war auch unser erster Firmensitz.
Mhm.
Und ja. Und das ist natürlich das Schöne, wenn du auch so nah dran bist an den ganzen Produktionsstätten, dass du mal eben vorbeifahren kannst. Dieser Kontakt, der uns ja allen so gefehlt hat während der Pandemie oder während der Hochzeit der Pandemie, wir sind ja noch nicht raus. Das ist das Schöne, das hat man hier, man muss nicht so weit düsen und man ist immer direkt am Start, kann sich das mal eben angucken und ja, macht schon Sinn.
Gut, also Keksteig und Mochis wurden entwickelt. Ab wann würdest du denn behaupten, konntet ihr so richtig davon leben? Also wann war das irgendwie profitabel?
Ja, also das ist eine schwierige Frage, die habe ich mir letztens auch nochmal gestellt. Ab wann war es profitabel? Also profitabel war das Ganze ab Tag 1, weil wir keine Kosten hatten. In dem Sinne, alles, was wir gemacht haben, haben wir immer Step by Step gemacht. Wir haben uns jetzt nie so weit aus dem Fenster gelehnt. Wir sind Mitte 2018 offiziell gestartet über die Firma, sind aber schon seit 2017 am Start gewesen. Damals noch über Flakes Corner und haben dann neu gegründet, ausgegründet. Und ab Tag 1 an, also wir haben uns selber nichts gezahlt. Also wir haben es wirklich alles so für lau gemacht. Es war echt hart, weil wir haben keine staatliche Unterstützung bekommen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nichts mehr. Ich habe sogar damals, um mich über Wasser zu halten, nochmal gekellnert. Ist gar nicht lange her, echt nochmal. In dem Alter plus nochmal Social Media Management gemacht für eine Influencerin, TikTokerin. Damals noch nicht so das größte Thema.
Aha.
Ja, ja, das wissen die wenigsten. Die hatte damals schon 2 Millionen Follower. Damals war das noch Musical.ly. Also ich bin da schon so ein bisschen reingerutscht. Das wissen aber die wenigsten. Und damit
sag mal eine Jahreszahl.
Von wann bis wann?
Nee, wann Musical.ly, das muss ja ungefähr 2016 hätte ich jetzt gehört.
Ja, okay. 2017 war es, ja. Genau. Ja, Melina Celine heißt die Gute. Heutzutage ist jetzt nicht mehr so fame, aber damals war sie so eine der ersten großen Musical.ly. Die ist auch bei TikTok irgendwie bei 2,2 Millionen, also keine kleine Wurst. Ja, schon gestanden da auf dem Format. Und da habe ich das gemacht, um mich über Wasser zu halten, um so ein bisschen Luft zu schnuppern in diesem Kosmos. Weil ich gemerkt habe, es ist einfach unabdingbar. Es ist super wichtig, sich damit zu identifizieren auch ein Stück weit, damit du das auch leben kannst. Ne? Mhm. Weil das habe ich ja eben schon eingangs beantwortet. Wenn ich mich entscheiden müsste, herkömmliches Marketing oder Influencer, immer Influencer. Es gibt so viele Gründe, die ich dir da finde. Einer ist, du kannst einen immer und überall erwischen, weil du wirst mittlerweile überall geinfluenced. Auf dem Klo mit dem Handy, auf der Couch, in der Warteschlange. Und du kannst natürlich perfekt den Influencer suchen, der zu deiner Brand passt, der den größten Brandfit hat. Und damit hast du ja schon deine Zielgruppe perfekt targetiert. Das schaffst du im Fernsehen oder mit Plakaten ja nicht.
Absolut. Vor allem auch mit so Produkten wie deinen, die natürlich irgendwie optisch auch in die Welt passen. Ne? Aber das war ja scheinbar schon bei der Entwicklung ein Faktor. Was ja auch eine interessante Herangehensweise ist. Sowohl bei Flakes Corner als auch später bei Cookie Bros und Omochi.
Das war immer ein Faktor. Also von Anfang an war die Idee ja, das Ganze so aufzuziehen, dass es einfach, damals hieß es ja noch Instagrammable, heute spielen ja auch andere Formate mit rein wie TikTok und Co. Aber dass es einfach funktioniert auf diesen Formaten, weil die Leute das Produkt gerne in die Hand nehmen mit der Verpackung und es gerne posten. Weil nur so schaffst du natürlich die Reichweite organisch aufzubauen, weil heutzutage geht organisch gar nichts mehr, außer du bist halt riesengroß oder du bist halt von mir aus Oliver Pocher, der jeden durch den Fleischwolf zieht. Ja, so welche Geschichten laufen. Aber alles andere, keiner interessiert sich für einen Becher mit einem goldenen Deckel. Mhm. Keine Sau. Oder für eine Verpackung, die 10.000. Verpackung im Supermarkt ist. Du musst halt herausstechen. Und wenn du mal in den Einzelhandel gehst, in Rewe, Edeka und Co., dann fällt dir auf, die sind alle immer in dem gleichen Farbtonus. Magnum, wie sie alle heißen, Mövenpick, immer so bräunlich. Schwarz, vielleicht mal mit einem Goldanteil, bisschen edel. Und wir wussten ganz genau mit dem Omochi-Packaging zum Beispiel, du musst herausstechen, du musst Risiko gehen. Deswegen haben wir auch was genommen, was überhaupt gar nicht zum Produkt passt. Es sind Mannequins und Figürchen da drauf, die die Zunge rausstrecken und haben die Mochi-Bällchen in der Hand. Alles in kunterbunt. Und wenn man die Pakete nebeneinander stellt im Regal, dann sieht es halt aus wie ein Regenbogen. Das zieht natürlich Aufmerksamkeit. Und das war die Idee dahinter.
Schön. Aber jetzt, wo du sagst, ja, stimmt. Das sieht wirklich toll aus. Vor allem, wenn die... Ich war letztens ja noch im Rewe und habe Pakete vorgezogen. Habe ich dir noch ein Video geschickt.
Hast du mir noch ein Video geschickt, ja.
wie so eine gute alte... So was habe ich nämlich in meinem Studium auch gemacht.
Geil.
Okay, aber dann wart ihr irgendwann profitabel und es lief gut. Und jetzt kamen mit Sicherheit auch ein paar Investmentangebote und auf eins seid ihr auch eingegangen. Mhm. Katjes ist ja bei euch investiert, richtig?
Ja, so ziemlich am Anfang aber auch. Also... 2018.
Kamen die auf euch zu, weil die euer Produkt wahrgenommen haben und haben gesagt, hey, da wollen wir mitmachen? Oder war das eher andersrum, dass ihr hingehen musstet, pitchen musstet, weil ihr Geld brauchtet? Oder wie war das?
Wir dachten, wir brauchen kein Geld. So naiv, wie wir waren. Wir dachten, nee, wir brauchen keine Kohle. Aber wir wurden eines Besseren belehrt. Glücklicherweise hat das noch gepasst. Katjes kam auf uns zu. Die Tochter von dem CEO, die hat den Keksack hier irgendwo gesehen, gefunden. Fand den total geil, hat das ihrem Vater gezeigt. Der Vater, laut ihrer Aussage, hat ihn ihr weggegessen, hat sie beauftragt, mehr zu holen. Der Witz an der Sache ist, einer meiner damaligen Partner, seine Freundin ist sehr gut mit ihr befreundet. Und wie das der Zufall so wollte, kam dann der Kontakt zustande. Die haben dann irgendwie uns über dritte Wege mitgeteilt, wir sollen nochmal vorbeikommen. Wir dachten natürlich, irgendwer will uns da total verarschen, will uns einen kleinen Schabernack mit uns spielen und nochmal Salz in die Wunde drücken, als wenn Katjes bei uns mit uns ein Gespräch haben wollen würde. irgendwie saßen wir dann auf einmal da in Düsseldorf. Ein geiles Büro, auch alles mit so Glasfronten, alles vom Feinsten. Wir dachten, was machen wir eigentlich hier? Und dann kam der CEO rein und dann sagt er, ja Jungs, ne, hier, schön, dass ihr da seid. 5 Minuten später sagt er, ich will investieren. Wir total überfahren, ne, so überrumpelt. Ich weiß gar nicht, es war wirklich ein Feuerwerk der Gefühle. Aber irgendwie haben wir gedacht, das ging jetzt so schnell. Da irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist zu einfach. Wir warten mal ab. Naja, die hatten auf jeden Fall Bock. Wir hatten auch eigentlich Bock. Es gab zwischenzeitlich noch ein anderes Angebot, auch von einem großen Player im Markt. Und wir waren dann tatsächlich 2-3 Monate später kurz vor der Pleite.
Oh.
Weil wir Verpackungsmaterialien geordert hatten, die wir aber nicht bezahlen konnten. Da war man das erste Mal nämlich genau in dem Problem.
Liquiditätsengpass.
Ja, genau. Und wir hätten Insolvenz anmelden müssen, weil es halt nach deutschem Recht einfach, du bist verpflichtet dazu. Sonst hast du halt ein ganz anderes Problem. Als Geschäftsführer vor allen Dingen. Und dann haben wir uns mit denen geeinigt. Und am Weihnachtsmorgen 2018 kam dann die Nachricht vom CEO, wie er uns eine E-Mail geschickt hat, den Kontoauszug, also die Übertragung, Überweisungsträger rübergeschickt hat und geschrieben hat, Merry Xmas. Das war das schönste Weihnachten der letzten Jahre. Da wusste ich, alles klar, geil, Investition ist gesichert, jetzt können wir erstmal aufatmen. Und jetzt geht's weiter. Das wäre echt unglaubliche Geschichte.
So lange ist das doch noch gar nicht her. 2018 ist 3 Jahre her.
Ist 3 Jahre her, ja.
Verrückt.
Ja.
Okay, ich wollte mich gerade fragen, das wäre jetzt mal eine Anschlussfrage gewesen. Das hörte sich bis dato hörte sich das nämlich so nach so einer ganz linear nach oben verlaufenden Erfolgskurve bei dir an. Gab es irgendwie vielleicht auch mal eine Sorte, die du richtig in den Sand gesetzt hast, die so gar nicht lief?
Ja, total. Also ich bin da auch ganz offen. Peanut Butter zum Beispiel. Wir dachten, super Idee, auf jeden Fall Peanut Butter Cookie Dough rausbringen. Der läuft bestimmt Bombe. Ja, Buxekuchen, hat keine Sau gekauft. Also wir haben so viel von dem Zeug leider entsorgen müssen. Ist total traurig, aber Peanut Butter ist immer noch nicht in der Mitte der Gesellschaft in Deutschland angekommen. Paar Riegel vielleicht, die bekannten Reese's, Trets und so weiter, aber das war's.
Ja. Ich persönlich mag auch keine Peanut Butter. Ich hasse es. Regelrecht. Aber ich kenne auch echt viele, die es mögen. Also ja. Davon abgesehen.
Aber die Leute oder die Nische ist immer noch zu klein, als dass du damit irgendwie Geld verdienen kannst.
Ich finde diesen ganzen Food-Bereich ja super interessant, ne? Und auch wie da getestet wird. Weil das klingt jetzt so, als ob ihr das, und ich glaube, du bist auch so ein Typ, der probiert das einfach mal aus. Großkonzerne, die gehen ja wirklich über Monate hin und dann hast du in Hasloch noch irgendwelche Testsupermärkte, wo die dann AB testen, welche Produkte irgendwie besser laufen und so weiter, wo das schon eine Philosophie für sich ist, beziehungsweise ein Entwicklungsprozess für sich. Und hier klingt das so, als ob du gerne auch mal einfach so ausprobierst.
Haben wir eigentlich immer gemacht. Wir haben uns immer auf unser Bauchgefühl verlassen. Klar haben wir auch getestet, wir haben Leute probieren lassen, das ist ganz klar. Wir haben hier jeden Mittwoch 2 Stunden Produkttesting. Da sind 7 Leute mit dran beteiligt und manchmal auch extern. Also jeden Mittwoch muss ich mir das Zeug hier reinziehen. Ja?
Ich komme demnächst auch mal vorbei.
Du kannst gerne mal vorbeikommen. Das ist gar kein Problem. Sag Bescheid. Es macht echt Spaß, aber immer nur bedingt. Ab der ersten Stunde dann wird es ungemütlich. Ja? Ist auch immer noch genau nach dem Mittagessen. Also wir essen dann schon echt immer wenig. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Wir entscheiden uns nach dem Bauchgefühl. Das ist auch der Grund dafür, warum Startups oder in dem Fall wir viel, viel schneller sind als die Großen. Die machen Marktforschung, die machen, also setzen gar nicht mehr auf Risiko. Demnach ist die Chance auch viel kleiner, dass du der Erste bist. Und wie wir alle wissen, First Mover takes it all.
Mm. Was würdest du sagen, ist diesem Convenience-Food-Bereich so die größte Herausforderung?
Ja.
In den Laden zu kommen mit dem Produkt am Ende oder?
Nein. Die größte Herausforderung ist drin zu bleiben. Das ist so ein bisschen wie im Fußball. Ja klar, Bayern gewinnt jede Saison. Ab und zu ist dann auch mal Leipzig oder Dortmund oder sowas dabei. Aber das zweite Jahr gewinnen die in der Regel nicht in der Folge. Und das ist genau das Ding. Wir sind reingekommen und es gibt auch viele andere, die kommen irgendwie rein. Entweder bezahlst du das Ganze und kommst rein, dann bist du ein bisschen größer. Du hast einen geilen Hype, wie wir letztes Jahr, bist drin. Aber das Wichtige ist ja doch, die Zahlen aufrechtzuerhalten und drin zu bleiben. Und das ist super, super schwer, weil da gibt es einen Spruch, ein alter Vertrieblerspruch, die Regale sind ja nicht aus Gummi. Und das stimmt aber, ja, es ist so ein richtiger, ne, so ein Dad-Joke fast schon. Der passt aber zu mir. Und das ist genau der Punkt. Die Regale sind nicht aus Gummi. Das heißt, wenn du reinkommst, fliegt wer anders raus. Wer fliegt raus? Keiner will gehen. Alle kämpfen. Und die Leute spielen teilweise auch mit unfairen Mitteln, ne. Das ist ganz normal. Und so läuft das eben.
Unfaire Mittel gleich Geldmittel dann am Ende, oder?
Oder so. Ja, also, ich habe schon alles erlebt. Es gibt, Außendienstler zum Beispiel. Die werden reingeschickt in die Läden und die stellen dann ihre Produkte vor andere. Alles schon passiert. Das ist wirklich, also es ist wahr, ne? Da Das passiert auch den Großen.
Es ist so interessant, weil ich habe sehr, sehr, sehr viel Zeit im Studium im Supermarkt verbracht, weil ich häufig so Promo- und Hostessen-Jobs gemacht habe. Also ich habe nichts in meinem Leben mehr gehasst als das, muss ich leider sagen, weil das wirklich, wirklich unangenehm ist teilweise. Ja, blöd gesagt, auch in dieser Dynamik Mann-Frau häufig. Und du stehst ja da in so einem kleinen Schürzchen, je nachdem, welcher Kunde mich da gebucht hatte. Das war eine Katastrophe. Also früher wurde nämlich noch auf so Verkostungssachen im Supermarkt gesetzt, um wahrscheinlich im Regal zu bleiben.
Übertrieben.
Das Schlimmste, was ich jemals machen musste, war aber mit Abstand ein Sprudelwasser verkosten. Da habe ich damals zu dem Vertriebler gesagt, der mich dann einarbeiten sollte. Ich so, aber guter Mann, wie soll ich den Leuten denn Sprudelwasser schmackhaft machen? Sprudelwasser schmeckt überall gleich. Und der war so geil, der Typ. Du machst dir keine, also der war einfach ein Vertriebler und der hat die Brand geliebt. Der hat die eingeatmet. Der hat die in jeder Phase seines Körpers gefühlt, obwohl er selber nicht mal Gründer davon war. Ist eine relativ große, teure, bekannte Sprudelwassermarke. Und er hat mich dann beiseite genommen und meinte, ich sag, pass mal auf. Es ist unfassbar, dass du glaubst, dass Sprudelwasser überall gleich schmeckt. So, und dann hat er mir einen Vortrag gehalten und der mit einer Inbrunst und mich für dieses Produkt begeistert. Und das hat so abgefärbt, dass ich tatsächlich den Leuten später erklären musste, konnte, wollte, was der Unterschied zwischen verschiedenen Sprudelwassern ist. Obwohl die wirklich eigentlich alle gleich sind. Also es ist halt...
In der Regel, ja. Das stimmt. Also wenn du ein guter Verkäufer bist, bin ich auf jeden Fall der Überzeugung, dass du einem alles verkaufen kannst. Wenn dann noch das Packaging stimmt, dann geht es gar nicht mehr am Ende um die Qualität. Qualität bindet den Kunden langfristig, aber für den ersten Verkauf musst du einfach ein guter Verkäufer sein und hinter dem Produkt stehen.
Ja, aber da geht's wahrscheinlich los, denn ich kenne ja mein eigenes Konsumverhalten im Supermarkt. Ich bin auch sehr affin für tolles Packaging und ich glaube auch Leute meiner Altersgruppe oder auch in deiner, ne, wir probieren auch gerne neue Dinge aus. Aber ob man es da noch ein zweites Mal kauft, weil es auch geschmacklich überzeugt hat, das ist dann halt die Frage, ne? Aber wie habt ihr das denn jetzt letztendlich geschafft, bei Revo und Pipapo überall gelistet zu werden? Bist du Klinkenputzen gegangen richtig und hast sie nicht in Ruhe gelassen? Oder habt ihr das mal irgendwie eine Zahl in den Raum geworfen von 100.000 Euro, um gelistet zu werden irgendwo? Was ist passiert?
Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Entweder du bezahlst halt für die Listings, das ist ganz normal, ne, damit du halt drin bist. Ich meine, die müssen sich das auch bezahlen lassen. Oder aber du hast einfach ein geiles Produkt, was jeder gerade haben will. Oder aber du gehst Türklinken putzen. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, da irgendwie reinzukommen. Wie gesagt, das Reinkommen ist dann nicht so schwer, wenn du Gas gibst. Das Drinbleiben ist dann schwieriger, weil das Produkt muss ja dann auch verkauft werden. Also hängt das direkt miteinander zusammen. In unserem Fall war es so, wir waren schon sehr stark vertreten, auch 2019, weil wir echt Gas gegeben haben. Wir haben verschiedene Awards gewonnen, unter anderem dem Rewe Startup Award.
Mhm.
Ja, das war ein Riesending für uns. Das war wirklich so der Punkt, wo die gesagt haben, alles klar, jetzt kennt die Sugar Daddies jeder im Handel. Das war echt geil. Das war auch so ein Pitch um alles. Also ich war damals auf der Bühne und ich weiß noch, bevor ich hochgegangen bin, vor den 200-300 Leuten, ich habe mir so in die Hose gemacht. Ne? Ich hatte wirklich Aussetzer. Ich weiß gar nicht mehr, Schnappatmung, alles. Aber es hat geklappt. Wir haben den Pitch gewonnen, haben dann das ganze Ding nach Hause geholt. Ist dann in Köln geblieben, das war ganz gut. Und das war schon, ja, das war wirklich ein Riesending für uns. Das waren so krasse Glücksgefühle, weil ich wusste, okay, next level, ne? Und, aber das war auch noch nicht alles. Also, es war noch nicht das Ende der Fahnenstange, weil Rewe hat halt 2.000 bis 3.000 Märkte. Ich glaube, es sind 3.300 sogar, aber allein die Edeka, 8.000 Märkte. Kaufland, super starke Märkte, zwar nur 700. Also, der ganze Discount. Also, es ist halt unendlich, was da noch geht. Bei uns war es so, das große und das goldene Jahr war 2020 über TikTok. Haben wir es geschafft, so einen starken Druck auf den Handel aufzubauen, dass die uns angerufen haben, weil die waren so genervt, dass die von den ganzen Filialen angerufen worden sind und das Produkt nicht da war, dass sie uns alle zentral listen wollten.
Mega, das bringt mich genau zum perfekten Übergang. Ihr seid ja eigentlich mit einer der ersten Marken, die sich so richtig getraut haben, auf TikTok mutig und kreativ zu sein, sage ich jetzt mal. Stand heute, ich habe nochmal nachgeguckt, ihr habt ja zwei Marken am Ende, ne? Das ist Cookie Bros, 402.000 Follower und die wichtigere Metrik bei TikTok sind ja letztendlich die Likes und das sind 8,8 Millionen Likes. Mhm. Das heißt, da ist mit Sicherheit das ein oder andere Video schon mal viral gegangen und bei Omochi sind es immerhin 126.900 Follower und da auch 2,1 Millionen Likes. Jetzt bist du ja selber gar nicht nimm es mir nicht krumm, Vertreter der Gen Z unbedingt.
Nicht wirklich. Wieso
hast du von Anfang an auf TikTok gesetzt mit deiner Brand?
Ja, also 2019 bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich gemerkt habe, das hat man eben auch schon mal, dass nicht mehr viel geht auf Instagram. Entweder du haust einen massiven Adspend raus, die Kohle hat uns aber gefehlt und außerdem hat es keinen Sinn gemacht, weil wir keinen Online-Shop hatten. Wenn, dann willst du auch was davon haben, direkte Sales. Oder du setzt halt eben auf irgendwelche Plakate, dafür hatten wir auch keine Kohle. Und ich habe einfach die ganze Zeit nach irgendeiner Möglichkeit gesucht, wie man viral gehen kann. Ich habe schon überlegt, irgendwelche verrückten Videos zu machen, à la Jackass und wie man die auf YouTube hochlädt. Ich hatte ganz weirde Gedanken im Kopf. Und dann dachte ich so, okay, da gibt's noch mal Musical.ly. Was geht denn da eigentlich heute noch? Ah, das heißt jetzt TikTok. Was geht denn da eigentlich? So, okay, gucke ich mir das mal an. Dachte so, krass, okay, das ist ja nicht mehr nur Getanze, da passiert ja was. Das war so im November 2019, dann habe ich das aber nochmal ad acta gelegt. Und dann war Anfang 2020, Januar, ich dachte so, ach komm, schwamm drüber, machen wir einfach mal. Ich suche mir mal ein paar TikToker raus, die echt schon richtig groß sind auf TikTok, die aber kaum Follower haben auf Instagram, weil da erwische ich die dann nämlich. Du musst die auch irgendwie dran bekommen. Und dann habe ich denen geschrieben, pass auf, ich schicke dir mal ein Paket zu, ich habe hier was echt Geiles. Das war damals Cookie Bros, weil es war ja Winter, hat sich dazu einfach angeboten. Und das kennt ihr noch nicht, das Produkt. Und ja, wenn es euch gefällt, dann würde ich mich super freuen, wenn ihr es postet. Was dann passiert ist, du kennst die Geschichte, es ging halt übelst ab. Also was ist unglaublich, das Telefon stand nicht mehr still. Die ganzen Märkte haben uns angerufen, die wollten uns listen. Wir haben natürlich gesagt, wir können ja nicht euch alle einfach so listen. Ihr müsst bitte bei der Zentrale anrufen, müsst denen sagen, die müssen uns zentral listen. Und das hat dann so eine krasse Eigendynamik angenommen einfach, dass wir gar nicht mehr wussten, was passiert. Dann kam unglücklicherweise Corona hinzu, was für uns echt ein harter Stoß, wirklich ein Dolchstoß war, weil es gab auf einmal keine Pappe mehr. Und unsere Becherchen sind ja aus Pappe. Ne, wir sind ja die einzigen im Kühlregal, die einen Eisbecher benutzen. Das war ja damals auch die Idee, um Aufmerksamkeit zu ziehen. Mhm. Und diese Pappe gab es nicht mehr, weil dann Corona war. Dann gab es noch ein Problem mit den ganzen Fabriken in Italien. Dann kam noch die Geschichte mit diesem Kanal da hinzu. Ja, also wir wurden so richtig hart durch die Mangel genommen. Dann haben wir einfach alle weißen, unbelabelten, weil die werden normalerweise so direkt gedruckt, die Becher, weißen, unbelabelten Becher aus ganz Europa von jedem Hersteller aufgekauft, die es gab, weil der Need war einfach da. Und haben diese Dinger dann bestickern lassen über Maschinen. Das war so teuer, dass wir am Ende bei plus minus null waren, also das, was wir verkauft haben.
Aber ihr konntet weiter liefern.
Wir konnten weiter liefern und das war wichtig. Das war wichtig, weil sonst wäre die Nachfrage da gewesen, die Händler wären total sauer geworden und die hätten uns nie wieder eingelistet. Mhm. Das heißt, wir haben dann 3 Monate praktisch für umsonst gearbeitet. Wirklich, das war, eigentlich haben wir noch drauf gezahlt, weil wir da in Nachtschichten standen. Hier hätte niemand mehr irgendwas anderes gemacht. Wir waren nur in der Fabrik. Wir standen nur an den Dingern mit 8 Leuten. Und das in der Corona-Zeit und das halt eben auch noch in dieser Suez-Kanal-Zeit. Das war echt eine harte Zeit und da habe ich halt gemerkt, so dieser Teamzusammenhalt und dieses auch mal eine Nacht durchkloppen und das alles nur für den Erfolg. Und ich meine, da waren wir ja schon am Start, ne? Ich meine, ich bin ja immerhin noch Geschäftsführer von einer Bude, die mittlerweile 23 Leute hat. Wir standen trotzdem alle und haben das Ding halt gerockt. Und das war echt cool und da hat man nochmal so ein bisschen so dieses Gefühl auch bekommen von früher, weil früher, ne, 2 Jahre davor, dieses richtige Startup-Life. Und so haben wir das dann gepackt.
Mini-Mini-Werbepause für Blinkist an dieser Stelle nochmal. Auf www.blinkist.de/babygutbusiness bekommt ihr 25% auf das Jahresabo. Und bei Blinkist lohnt sich auch nur das Jahresabo, weil wenn ihr die App einmal runtergeladen habt, dann wollt ihr die sowieso nicht mehr verlieren in eurem Leben. Und das ist nicht übertrieben, denn ich gebe euch einfach mal kurz einen Anreiz oder einen Denkanstoß, wie ihr das in eure tägliche Routine einbauen könnt. Wenn der Podcast rauskommt, kann es sein, dass ich wieder online bin, aber eine persönliche Social-Media-Pause. Ich war genervt und gestresst dadurch, dass ich nicht tief genug in Themen eintauche teilweise, weil durch diese ganzen 15 Sekunden und jetzt mittlerweile auch dieser ganzen Educational Stuff auf TikTok und so weiter, hat man immer das Gefühl, man bekommt so snackable Informationen geliefert, aber man taucht nie wirklich in ein Thema ein. Und ich habe zum Beispiel angefangen, immer jetzt morgens, statt mich durch Insta und TikTok zu scrollen, durch Blinkist zu scrollen. Und dann nimmt man direkt beim Frühstück oder so mit dem ersten Kaffee, vielleicht einen neuen Bestseller mit oder irgendwie ein Wissensbuch, was man, weiß ich nicht, schon zu einem Thema, was einen schon immer irgendwie interessiert hat. Und vielleicht liefert das direkt morgens auch schon Inspiration, wie man irgendwie dieses Wissen dann am Tag anwenden kann. Und ja, das gibt mir mittlerweile sehr, sehr, sehr viel mehr als einfach nur so blöd gesagt, ja, diese halbe Stunde, 20 Minuten, 15 Minuten, die man durch Social Media scrollt, irgendwie effektiver zu nutzen. Das kann, glaube ich, jeder in seinem Alltag verändern, um sich mehr Wissen anzueignen. Und wie gesagt, also so ein Blink ist nicht länger als 15 Minuten. Ihr könnt ihn lesen oder hören. Probiert's doch einfach mal selber aus und unter www.blinkist.de/babygutbusiness bekommt ihr 25% auf das Jahresabo.
Habt ihr für TikTok dann, ich meine, gut, der erste Kontakt oder der erste Erfolg kam dadurch, dass ihr eigentlich Influencer-Marketing auf TikTok gemacht habt.
Genau.
So, ihr habt aber ja selber mittlerweile, und das ist ja immer so ein bisschen auch das Ziel, oder das sollte das Ziel einer Marke sein, selber einen stabilen, loyalen, reichweitenstarken Kanal irgendwie aufzusetzen, sodass man im besten Fall irgendwann selber so einen Influencer-Status oder so einen Love-Brand-Status, sage ich mal, in der Community hat. Habt ihr eine Strategie oder hast du dann irgendwann eine aufgesetzt?
Ja, also wir hatten überhaupt keine Ahnung von dem, was wir da gemacht haben. Wir wussten nur, die Informationen, die wurden einfach angefordert. Heißt, wir haben direkt eine Verlinkung zu Instagram gemacht mit unserem Account, weil wir wussten, wir können unfassbar viele Follower ziehen. Wir waren damals bei Cookie Bros bei 8.000 Followern. Wir sind heute ein Jahr später bei 70.000, organisch aufgebaut. Das ist schon für eine Brand nicht schlecht.
Mhm.
Ne? Und immer noch sind wir eine sehr spezielle Brand mit Süßigkeiten. Also wir sind jetzt nicht irgendeine Limo oder so, die jeder konsumiert. Und dann haben wir gemerkt, okay, die Leute wollen Informationen. Das heißt, wir gehen erstmal rein, filmen unsere eigenen Produkte. Wo gibt's die und was ist überhaupt dieser Keksweg zum Naschen? Das hat ganz gut geklappt, 3 Monate. Und auf einmal sind wir stagniert von den Zahlen. Das war so circa bei 60.000 Followern. Dann sind wir auf einmal wieder gesunken. Da habe ich gesagt, mein Gott, das ging jetzt schnell hier. Der Spaß ist schon over, ne? Schon vorbei. Blöd. Naja, gut, okay. Vielleicht müssen wir mal mit einer anderen Taktik versuchen. Dann ist mir ganz schnell klar geworden, TikTok ist einfach viel zu dynamisch, als dass du da den Stillstand irgendwie beibehalten könntest. Du musst dich alle 2 bis 3 Monate neu erfinden. Es gibt immer wieder nur einen Hype, nur einen Trend. Und da musst du mitgehen. Und dann haben wir so 4, 5 Taktiken für uns selber herausgefunden, die bei uns funktionieren. Food-Videos, also irgendwas mit Keksteig rumzumatschen. Ja, irgendwie so in die Richtung. Das lieben die Leute einfach. Das ist ein absolutes TikTok-Thema. Und wenn es dann noch voll in die Hose geht, am Ende noch besser. Dann hast du den Trigger gesetzt. Dann irgendwelche Geschichten aus der Company erzählen. Das läuft auch immer super. Ja, dieses ganze Employer-Branding-Thema. Voll gut. Dann hat man noch so ein paar andere Geschichten, wo wir Hypes aufgenommen haben. Irgendwelche Do-it-yourself-Geschichten aufgenommen haben. Dann immer wieder mit gedebrandeten Cookie-Bros hinweisen und so weiter. Und überall haben wir immer Trigger gesetzt, damit wir die Leute auf dem Video behalten. Keine Ahnung. Irgendwo stand einfach eine Klobürste auf dem Tisch. Ist ja klar, die Leute schreiben darunter, habt ihr die Klobürste da gesehen? Und dann fangen die an, auf dem Video zu verweilen. Und somit hältst du die Leute auf dem Video und das sorgt dafür, dass das Video viral geht. Also wir haben das Game schon verstanden. Ne? Ich würde mal sagen, wir waren auch die erste Brand, die das ganze Game so in Deutschland verstanden hatte. Mittlerweile gibt es ja viele andere. Wir haben dieses Kostüm rausgebracht, also ein Keksteig in lebendig sozusagen, damit waren wir auch die Ersten. Danach hast du 5, 6 Kostüme auf dem Channel rumhüpfen sehen. Das ist auch alles okay. Ist ja fast schon eine Ehre, wenn Leute anfangen, dich zu kopieren. Wir sind aber immer noch mit die Einzigen, gibt's ganz wenige Brands, die erfolgreich sind, die noch organisch agieren.
Mhm.
Das heißt, die anderen packen alle, weil einfach die ganze Werbung ist so günstig auf TikTok. Die hauen alle die Kohle raus, geben 5.000 Euro für ein Video aus, haben ihre Verlinkung, ihren Call to Action. Das macht für uns keinen Sinn. Wir sagen, wir sind ein Love-Brand, wir wollen die Leute unterhalten mit dem Content. Wir haben keinen Bock auf Werbung. Ja,
ja.
Das ist der Punkt.
Das heißt, ihr produziert auch alles, was man sieht an Content in-house. Das macht jetzt nicht irgendwie eine Agentur für euch.
Alles, was wir machen, machen wir in-house. Wir sind ja gerade eben schon mal rumgegangen. Die 2 Mädels, die du gesehen hast, das sind unsere TikTok-Girls für Cookie Bros. Wir haben mittlerweile 4 Leute auf dem Thema TikTok arbeiten. Nur auf TikTok. 2 für Omochi, 2 für Cookie Bros. Und die machen jede Woche zwischen 7 und 20 Videos, dass wir mindestens an jedem Tag ein geiles Video haben.
Das heißt, die machen dann tatsächlich eigentlich auch nicht mehr viel anderes.
Die machen nur das. Nur das. Also die machen nichts anderes. Die beiden sind für die Contentplanung zuständig, für komplette Recherche, für die Entwicklung der Geschichten, für die Ausarbeitung, für alles, für das Schneiden. Die sind komplett ausgebildet. Die sind Profis. Die sind werden selber schon auf der Straße erkannt. Mit 400.000 Followern ist das nicht schwer, von den Kindern erkannt zu werden. Das ist Wahnsinn. Und die machen das super, genauso auch auf der Seite Omochi mittlerweile, wo wir viel, viel später angefangen haben. Die Lena macht das hauptsächlich. Die macht auch so einen super Job, muss man einfach sagen. Also die haben alle so das Gefühl für die Marke entwickelt und machen das super speziell. Und all das, was wir machen, mittlerweile funktioniert. Du hast immer mal so ein paar Ups und Downs, aber am Ende des Tages wächst es stetig.
What?
was ist das denn bitte für ein geiler Melonensnack? Das mussten wir ausprobieren. Also eine extra coole Melone besorgt und mit unserem Riesenmesser eine Scheibe rausgeschnitten. Dann haben wir einmal drumherum den Rand abgeschnitten, für später zur Seite gelegt und die Melone in klitzekleine Würfel geschnitten. Da wir dem Ganzen noch einen ultimativen Sommerkick verpassen wollten, darf natürlich eins nicht fehlen. Mochis! Also rein mit ihnen in den Mixer und mit der Melone zusammen einmal ordentlich durchhäckseln. Für einen extra Naschfaktor dürfen natürlich ein paar Cookie Bowls Kugeln nicht fehlen. Aber dann begannen leider die Probleme, denn die Melone, die hielt nicht. Keine Ahnung, ob wir mit unserem Riesenmesser schiefgeschnitten hatten, aber es lief alles raus und naja, haben es eben als Shake getrunken.
Das ist so, also ihr seid eigentlich wirklich das Best Practice, ne? Es wird mir gerade immer deutlicher bewusst, genau so muss es eigentlich laufen. Wo findest du denn solche MitarbeiterInnen? Also es gibt doch gerade also es ist ein Riesen-Need im Markt. Vordergründig immer noch so, hey, kennst du dich mit Instagram aus, Social Media Marketers oder ja, vor allem wenigstens Leute, die Community Management beherrschen und jeder schreit nach diesen Stellen, aber sie sind eigentlich fast gar nicht zu besetzen, weil die Branche zu jung ist und weil es zu wenig Leute mit zu wenig Jahren Erfahrung auf dem Buckel gibt. Guck mal, ich mache das jetzt seit 8 Jahren, ich bin gefühlt schon Dinosaurier. Wo findest du denn Leute, die jetzt schon dieses Game so krass beherrschen?
Die können alle in dem Sinne gar nichts, wenn die hinkommen. Also jetzt nicht gar nichts, sondern die können nicht das, was wir von denen wollen, wenn die hinkommen. Das liegt daran, wir entscheiden uns nie für irgendwelche Noten oder für irgendwelche Skills. Wir gucken erstmal, passt die Person grundsätzlich in das Team rein? Und wenn die vom Vibe ins Team reinpasst, dann beflügeln die sich gegenseitig. Danach checken wir aus, lassen die erstmal ein bisschen laufen. Die fangen meistens mit einem Praktikum an oder halt eben mit einer Einarbeitungszeit. Lassen die erstmal ein bisschen laufen. Wir entscheiden uns auch noch nicht dafür, auf welche Marke die Leute arbeiten, weil die Teams mittlerweile arbeiten komplett autark voneinander, also sind getrennt. Und dann kriegst du so langsam ein Gefühl. Und wenn du merkst, die Person, die kann besonders gut mit Influencern, okay, dann arbeitet die halt erstmal auf dem Thema. Und wenn du merkst, die Person wollte vielleicht eigentlich Influencer machen, ist aber eigentlich voll die Disney-Prinzessin, wie in unserem Fall von Melissa, die erste war, die bei uns TikTok umgesetzt hat. Ich dachte, hey, du gehörst vor die Kamera. Du läufst hier singend durch den Flur, du schämst dich nicht, du machst geile Videos, du bist ja fast schon ein Comedian. Ab vor die Kamera. Ja, ich will aber Influencer machen. Nein, mach das, das ist perfekt für dich. Und dann hat es angefangen und dann haben wir darüber viel geredet, was du verbessern kannst, Licht, Ton, alles Mögliche. Und dann hat sie sich so langsam reingefuchst. Und wenn man sich mal die Videos anguckt, von Anfang bis jetzt, dann ist das so eine krasse Entwicklung, dass du einfach siehst, wie die gewachsen sind. Und es waren keine Profis und die sind mittlerweile Profis. Das heißt, wir haben die eigentlich ausgebildet oder die haben sich vielleicht sogar selber ausgebildet.
Mega. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, so, das sind 2 Vollzeitstellen bei euch pro Marke. Wie viele Videos postet ihr dann so in der Woche, im Monat?
Mindestens 1 Video pro Tag. Das ist super wichtig, dass du den Content aufrecht erhältst, weil die App TikTok, die merkt sich das und die merkt sich beschissene Videos, die du postest, die merkt sich auch, wenn du gar keine Videos postest. Das heißt, du musst immer am Ball bleiben. Ist einfach wichtig und deswegen machen wir das auch, deswegen geben wir uns da auch so viel Mühe. Das hat auch voll die Strahleffekte auf alles andere, auf Instagram und Co. Und deswegen nehmen wir es einfach mit und natürlich, weil TikTok für uns einfach der perfekte Kanal ist. Du hast einfach die Zielgruppe, die du eh schon brauchst oder eine der Zielgruppen, die du brauchst und kannst die mit deinem Content bespielen. Und wir machen mit Cookiebus 10 Millionen Views pro Monat. Mhm. Für nichts, das kostet uns gar nichts.
Ja, alles in-house. Mhm. Ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, so rein inhaltlich sind das Rezepte. Ich habe gesehen, ihr geht auch auf die ganzen Challenges ein. Das heißt, ihr nehmt diese Trends mit, um irgendwie diesen viralen Charakter irgendwie auf eure eigenen Videos zu projizieren. Ich hatte aber auch das Gefühl, genau wie du schon so ein bisschen angedeutet hast, die Videos, wo auch mal was schief geht, so wie so eine Art Fail-Compilations und so weiter, die funktionieren auch extrem gut. Kannst du dich gerade so ad hoc an euer viralstes Video erinnern und was das war?
Ja, tatsächlich. Das viralste Video war leider ein Video, was überhaupt gar nichts mit uns eigentlich zu tun hatte. Da haben wir uns gedacht, komm, wir nehmen mal eine Milchschüssel und gehen da mit einer Gabel rein und sagen, oh, guck mal, mit einer Gabel kannst du gar keine Milch löffeln. Da war da im Hintergrund so ein Sticker von Cookie Bros noch, ne? Und das Ding hatte, keine Ahnung, ein paar Millionen Aufrufe. Also totaler Quatsch. Aber dieser Kram, der läuft einfach. Wir haben jetzt erst ein Video gehabt, wo die Mädels sich aus irgendwelchen Plastikbestecken geile, spacige Brillen gebaut haben. Und das dann alles immer mit Cookie Bros im Hintergrund und irgendwelche Sticker. Und diese ganzen Do-it-yourself-Geschichten, auch die so ein bisschen das ganze Hops nehmen, die laufen einfach gut. Wichtig ist natürlich immer, dass deine Marke irgendwo zu sehen ist. Und mittlerweile sind die Leute das auch von uns gewohnt. Und ich würde immer behaupten, 80% der Leute, die auf TikTok rumhängen, kennen auch Cookie Bros.
Ja, ich wollte nämlich, das wäre jetzt die nächste Frage, was sind so die Erfolgsfaktoren für so ein Brand-Challenge auf TikTok für dich?
Ja, ich glaube, du musst einfach super aktiv sein, vor allen Dingen in den Kommentaren. Es geht gar nicht nur um die Videos, weil also die meisten viralen Hits hatten wir mit Kommentaren. Also das heißt, neben dem TikTok ist das Community-Management eigentlich der wichtigste Faktor, weil du musst einfach interagieren mit der Community. Du musst aber auch unter anderen Videos, die vielleicht viral gehen, einer der ersten sein, der kommentiert, damit dein Kommentar nach oben geliked wird. Und dann kriegst du so ein bisschen diesen Love-Brand-Charakter, wenn du halt witzige Kommentare unter andere Videos unterschreibst. Vor allen Dingen aber auch in der Sprache der Gen Z natürlich. Das ist ganz wichtig. Und diese Sprache, sage ich dir, ist sehr gewöhnungsbedürftig. So Wörter wie cringe, die kennt man mittlerweile. Das heißt sowas wie weird, für alle, die da draußen das Wort nicht kennen. Aber damit muss man sich erstmal auseinandersetzen. Und ich bin jetzt 36. Für mich war das echt eine Herausforderung.
Ja, und ist es wahrscheinlich immer noch jeden Tag. Warum glaubst du, tun sich Marken damit so schwer? Also warum sind viele so vorsichtig? Wofür haben die Angst?
Ja, diese Frage habe ich mir auch schon ganz oft gestellt. Ich glaube, zum einen liegt es daran, weil erstmal viele Firmen oder Marken haben ganz lange Entscheidungswege. Ja? Das heißt, bis da erstmal überhaupt mal sowas entschieden werden kann, wenn dann von unten was nach oben geht, dann wird das schon irgendwo in der Mitte wieder direkt abgehackt, ne, und gesagt, nee, also wir machen doch schon Instagram, jetzt sind wir auch noch auf LinkedIn, was wollen wir denn noch mit diesem TikTok? Ist das ein Bonbon oder was? Also die verstehen das gar nicht, die sind da so raus aus dem Thema. Und genau so läuft das, ne? Das ist genau der Punkt, weil einfach ganz oft erstmal alles abgeblockt wird und dem Ganzen keine Chance gegeben wird. Wenn dem Ganzen dann eine Chance gegeben wird, passiert Folgendes, man setzt keine Prio drauf. Das heißt, man macht das so halbherzig nebenbei. Wie soll das funktionieren? Ich habe immer gesagt, pass mal auf, das ist jetzt ein Konzept, wir probieren das jetzt mal mit TikTok, wir machen das jetzt mal 2 Monate lang, wir vergessen mal Instagram mal kurz einen Moment, weil wir können nicht alles machen, wir haben begrenzte Kapas, wir geben jetzt mal Vollgas. Wenn es klappt, geil, wenn nicht, Pech gehabt, dann haben wir es versucht. Es hat geklappt. Und das sage ich auch immer allen Leuten, die sich bei mir irgendwelche Tipps versucht haben einzuholen. Ich habe immer gesagt, Leute, ich kann euch keine Tipps geben. Den einzigen Tipp, den ich euch geben kann, ist machen. Einfach machen.
Wie so oft, ne?
Wie so oft.
Bei solchen Projekten. Ja, jetzt haben wir ja auch gerade ein gemeinsames Projekt am Markt. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja, das stimmt.
ja, ich weiß gar nicht, ob wir es noch weiter ausführen müssen. Wir haben eine, doch, ich führe es mal aus. Muss ich doch, der Vollständigkeit halber. Also wir bedienen uns gerade eines der größten Trends im Influencer-Marketing gemeinsam. Und das ist die Co-Creation. Das haben wir mit Annemarie Börlin schon mit den goldenen Augenpads gemacht und haben damit jetzt tatsächlich auch einen Preis gewonnen.
Und herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke. Danke, ich muss einmal flexen hier, Jugendsprache.
Auf jeden Fall.
Und machen mit euch was sehr, sehr Ähnliches und haben gemeinsam eine Mochi-Sorte entwickelt. Und die ist eben deswegen so besonders, weil sie doch von dem Sortiment von euch nochmal raussticht, weil sie schon die beste ist natürlich auch so ein bisschen.
Ja, kann man so sagen.
Weil sie einfach mit Karamell gefüllt ist, Leute.
Ja, sie also ist die beste Sorte.
Das kann man nicht schlecht reden. Wie seid ihr damals auf Farina gekommen? Jetzt weiß ich das eigentlich, hast du schon beantwortet, über die Flakes Corner wahrscheinlich, oder?
Also ich habe die Farina damals dann kennengelernt, ja. Also da stand ich noch hinter der Theke und dann habe ich sie natürlich erkannt, weil gerade in Köln ist natürlich Farina, auch in ganz Deutschland natürlich, aber gerade in Köln kennt Farina ja jeder. So. Das heißt, Farina ist in den Laden reinspaziert, da wusste ich, oh, Alarmglocken an, super geil, hier geht's bald ab. Ne? Das war genau der Punkt. Und dann hatte ich natürlich dann, und außerdem war Farinas Mutter ganz oft bei uns damals zu Besuch.
Tatsächlich. Witzig. Zu Besuch.
Ja, echt. Die war am Muttertag da und so, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, egal. Da war auf jeden Fall so eine Beziehung da, wo ich mir so dachte, hm. Und irgendwann habe ich dann, als wir mit den Mochis angefangen haben, die Nachricht bekommen von Leuten, die ich habe das Gefühl, die Leute schicken einem immer irgendwie alles zu. Die denken immer so, man wäre total blind, man wird nichts mitbekommen und schicken einem alles zu, auch neue Produkte, die ja schon 2 Jahre am Markt sind. Aber egal, hat mir jemand irgendwie was geschickt von Farina, dass Farina ja die ganze Zeit so gern Mochis isst. Damals noch von einer anderen Marke. Keine Eismochis, die im Supermarkt auch stehen. Und dann dachte ich mir so, was für ein Zufall, das ist ja total geil. Schreibe ich die doch mal an. Und das mag man gar nicht glauben. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen soll. Nicht, dass Farina jetzt eine Flut an Nachrichten bekommt, aber die hat die Nachricht echt gelesen. Also ich hatte die Nachricht gelesen, ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe, irgendwie so, hey Farina, hör mal, wie sieht's aus, hast du Bock, können wir mal über ein Projekt sprechen, hab gesehen, du magst Mochis gerne, kann ich dir mal erstmal irgendwie welche vorbeibringen, so fing das glaube ich an. Dann haben wir erstmal welche vorbeigebracht, dann war ich bei ihr auch sogar zu Hause DJ Jeezy, ne? Buja hat mir noch die Tür aufgemacht. Stehe ich da im alten Wohnzimmer von Farina. War schon witzig, schon lange her.
Liebe ich.
Ja, ich, also die Moschis vorbeigebracht, die so, ja danke, dann ciao, ne? Und ich dann rausgegangen, ich so, hey, cool. Farina mega die Werbetrommel gerührt und zack, irgendwie im nächsten Moment 1500 Follower. Und ich dachte, okay, das ist aber ein ganz schön krasser Fit mit der Marke. Mhm. Da waren wir aber noch zu klein. Hat das noch nicht funktioniert. Ich hatte das aber im Hinterkopf gedacht, okay, wir haben ja mit vielen Influencern gearbeitet. Immer mal wieder Pakete zugeschickt, pipapo, ihr kennt das Spiel. Irgendwie hat das nie so richtig gefloppt. Klar, die haben alle ihren Impact, den die mitbringen. Aber der größte und der beste Fit war damals bei Farina.
Ja.
Und als wir dann so weit waren, sind wir dann auf euch zugekommen. Ich weiß noch, wie wir geschrieben haben. Wir kannten uns ja auch gar nicht. Das war nur geschrieben. Und ja, man muss sich auch irgendwie dann, das muss ja auch passen für alle Seiten, aber ihr habt ja direkt signalisiert, hey, don't worry, ne, das hört sich richtig geil an. Lass das mal als Love Project machen. Ja, selbst wenn da nicht viel bei rumkommt, so nach dem Motto war das ja. Muss ja jetzt mal großes Lob, ne, an dich. Das war jetzt nicht so abgeblockt, so hey, hier, ihr kleinen Pupse, die hier um die Ecke kommen. Und damals waren wir wirklich noch ein bisschen kleiner, mittlerweile sind wir auch noch mal viel größer.
Aber das glauben die Leute ja häufig nicht, ne? Also, dass das tatsächlich so möglich ist, immer noch auch im Influencer-Marketing-Bereich. Aber wie du schon sehr richtig gesagt hast, der Fit muss halt da sein. Und blöd, also es soll nicht despektierlich klingen, aber wenn die Produkte auch nicht innovativ sind, ich habe zum Beispiel aktuell der Hitschlager in meinem E-Mail-Postfach sind Hanfprodukte. Ob das jetzt irgendwas mit Hanf ist, ob das Hanföl ist, CBD-Gesichtscreme oder. Also gerade dieser ganze CBD-Hanf-Kram wird am Fließband kopiert und gefühlt ploppen so viele Naturkosmetikmarken im Anführungszeichen, wo ich auch gar keinen Überblick mehr habe. Die könnten mir auch alles erzählen. Also da habe ich gar nicht die Möglichkeit, so viele Marken in ihrem Background zu checken. Das wäre natürlich wichtig in dem Kontext, wenn man über sowas spricht. Das muss halt auch rausstechen und der Brandfit muss halt da sein. So. Und es kann gut sein, dass Hanf- und CBD-Produkte zu irgendwem super gut passen, aber natürlich nicht zu Farina, weil was hat die mit Hanf und CBD zu tun? Nix. Was hatte die mit Mochis zu tun? Sehr viel. Die war schon damals in Norwegen hooked und hat 50 Euro auf den Tisch gelegt, um sich ein paar Mochis zu holen. Weißt du? Und das muss, diese Person muss man identifizieren als Marke. Und ich glaube, damit tun sich aber voll viele schwer, weil in den Abteilungen die Leute A noch teilweise einfach zu alt sind. Also diese Altersgrenze ist, okay, ich merke schon, dass in den letzten Jahren die krass gesunken ist. Ich sehe das auch an unseren demografischen Statistiken. Trotzdem glaube ich, dass sie sich privat immer noch zu wenig am Ende damit beschäftigen. Und das ist immer die Extrameile, die du ja so ein bisschen gehen musst. Ne? Ich weiß nicht, wann du noch TikTok checkst am Ende des Tages, aber du nimmst dir die Zeit und setzt dich wahrscheinlich doch hier noch ein Stündchen am Tag hin und guckst dir die neuen Trends an, weil sonst funktioniert es nicht. Du musst selber auf der Plattform irgendwie gar nicht mal unbedingt aktiv sein, aber du wenigstens die Zeit nehmen, dich mit den Funktionen und mit den Personen, die da wichtig sind, auseinanderzusetzen, glaube ich.
Musst du, sonst bist du raus aus dem Game. Tatsächlich, ich habe zwei WhatsApp-Gruppen, wo die Mädels mir auch alle Videos, also in dem Fall Mädels, weil es sind tatsächlich nur Mädels im Marketing-Team, die mir alle Videos schicken, die werden abgesegnet von mir. Ich gebe nochmal einen kleinen Hint, wo ich so sage, mach da nochmal ein bisschen rum, schnibbel das nochmal ein bisschen, weil ich natürlich voll drin bin in der Thematik und ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr sehe, weil die total mit ihrer Brille darauf rumlaufen. Ich hänge jeden Tag auf TikTok zum Leidwesen aller meiner Freunde und Bekannten, die denken, was machst du denn da schon wieder? Und dann wieder, way, und dann, wuh, und dann, aber das musst du machen. Du musst drinbleiben im Game. Du darfst nicht raus sein. Wenn du einmal raus bist, dann ist es ganz schwer zurückzukommen, weil gerade TikTok ist viel zu schnelllebig. Und ich bin da einfach super aktiv, auch wenn ich natürlich selber gar nichts mache. Doch, ich habe einmal ein Video von meinem Hund gepostet. 5 Millionen Views. Das zeige ich dir gleich.
Oh, das zeigst du mir bitte
gleich. Das zeige ich dir gleich. Das ist der Hammer.
Ich habe auch mal ein Video von meinem Hund gepostet. Das hatte nicht so viele Aufrufe.
Ja, aber das war auch wirklich ein gutes Video, muss ich sagen. Das
ist dann auch niedlich, weiß meiner. Nein,
das glaube ich nicht. Jeder findet doch seinen Hund am niedlichsten.
Ja, natürlich.
Deswegen, also da hat das auch funktioniert. Und das habe ich übrigens gemacht, dieses Video damals, weil die Leute gesagt haben, mir ist ja voll einfach mit so einem gehypten Produkt viral zu gehen. Dann habe ich gesagt, Leute, ich kann das auch mit was anderem, weil ich habe TikTok verstanden. Es klappt nicht immer, aber gebt mir 10 Videos Zeit, dann gehe ich viral. Und das habe ich auf LinkedIn gepostet damals auch. Da hatte ich eine Wette mit ein paar Leuten am Laufen. Dann hatte ich dieses Video und dieses Hundevideo von mir, das ging viraler als jedes andere Video vorher. Da habe ich gesagt, Leute, es ist viel einfacher mit Tieren als mit Bechern. Das hat funktioniert.
Da hast du sie ihn aber gezeigt.
Da habe ich sie ihn aber mal gezeigt hier.
Jetzt habt ihr ja parallel bei Cookie Bros auch ein Co-Creation-Projekt laufen mit Knossi.
Mein König Knossi, ihr braucht die Excalibur-Kraft.
Mega geil. Gönnt euch meine eigene Cookie Bros Edition White Chocolate. Von mir für euch. Beste.
Und wie war das da? Hast du einfach beim Management von Knossi angerufen oder den bei Instagram geschrieben und der antwortet dann einfach?
Nee, den konntest du gar nicht erreichen.
Ja, das also, ist nämlich sauschwer, habe ich gehört.
Das ist sauschwer. Also da haben wir uns echt Sachen einfallen lassen. Aber erstmal, warum Knossi? Mhm. Ganz einfach, wir hatten ganz viele Anfragen auch von Bloggern, die mit uns unbedingt was machen wollten. Auf Cookie-Bros-Ebene. Wir wussten aber ganz genau, guck mal, wenn wir auf Cookie-Bros was machen, ja, dann muss es auch einen guten Fit geben irgendwo. Und vor allen Dingen, es muss uns eine weitere Zielgruppe mitbringen. Den TikTok-Kram, den haben wir abgegrast. Alle Leute zwischen 8 und 20, die kennen uns in Deutschland. 400.000 Follower für so ein Produkt, was wir haben auf TikTok, das musst du erstmal organisch, das ist ja Wahnsinn, ja. Aber du sagst natürlich auch zu Recht, die Views sind wichtiger und so weiter, ne? Aber auch da haben wir tolle Zahlen.
Ja, natürlich.
Über 100 Millionen Hashtag-Aufrufe, guck mal, das ist
müssen wir gar nicht drüber
krank.
Ja,
und
sprechen.
Das ist der Punkt. Und das heißt, wir wollten eine weitere Zielgruppe einfach haben. Und im Gaming-Bereich, da sehen wir uns einfach total.
Twitch.
Ja? Twitch, genau. Das ist einfach das Ding. Selber wollten wir auch Twitch machen, haben aber keine Zeit dafür. Wir sind einfach begrenzt in Kapazität. Wenn wir jetzt noch mit Twitch anfangen, dann muss ich eine Agentur aufmachen.
Ja.
Das funktioniert nicht. Wir sind ja schon wie eine Agentur. Wir haben ja schon alles gemacht, was eine Agentur eigentlich macht. Das klappt nicht. Wir können ja nicht nur so ein Spielchen machen. Das heißt, wir bedienen uns im Influencer-Marketing. Und dafür wollten wir den Besten haben. Und das ist halt Knossi auf Twitch. Neben Montana Black. Montana Black haben wir auch nicht erreicht. Den haben wir auch mal angefragt für eine Verlosung. Aber nein, anderes Thema. Knossi, lange Rede, kurzer Sinn. Da mussten wir echt über Kontakte gehen. Da mussten wir echt ein bisschen Geld für bezahlen, dass wir da rankommen.
Krass.
Ja, das haben wir dann gemacht und dann haben wir den Kontakt bekommen.
Was mache ich denn falsch, dass ich kein Geld bekomme?
Du musst einfach die Nummer von Farina verkaufen.
Wie gesagt, meine Handynummer hat eh schon jeder. Das ist leider nichts mehr wert im Social-Media-Marketing-Bereich, glaube ich. Nein, das ist natürlich ein Spaß. Aber okay, interessant. Weil das hat mich wirklich auch auf privater Ebene interessiert, wie ihr das, wie ihr da rangekommen seid.
Das war eine ganz verrückte Story. Und dann kam halt hier, ne? Ist auch also genauso easy mit Farina, also ganz lockerer Kerl. Ich glaube, der ist so dankbar für das, was er da gerade erlebt, weil damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet.
Querverweis auf den OMR-Podcast mit Knossi ist einer meiner Lieblingsfolgen.
Ja.
Richtig witzig.
War der gut?
Fand ich gut. Von dem persönlich kann man ja eh halten, was man möchte, aber das Gespräch ist sehr sympathisch gewesen. Und da hat er irgendwie auch tolle Insights geliefert.
Ja.
Wer performt denn aktuell besser?
Ja, also
Knossi oder Novalana Love?
Ich meine, wir sind ja mitten in der Eissaison, ne?
Aha.
Nein, also da bin ich ehrlich, ne? Das ist, ich glaube, es ist einfach der Fit, wenn man sich das anguckt, mit allem, was vorher passiert ist, der ist einfach noch mal höher bei Farina. Das ist keine Frage. Ich meine, ihr Mann nennt sie Mochi. Sie hat eine Kette, Mochi-Kette bekommen. Sie hat ein Tattoo, wo Mochi, er findet nur das O davor, das müssen wir noch mal nachtätowieren. Vielleicht, wenn wir da noch weitergehen, vielleicht noch mal eine Koop machen. Dann
schlag ihr das mal vor.
Das wäre doch total geil, oder? Und wir sind natürlich jetzt gerade auch einfach nicht so in dieser Phase für Cookie Bros. Das ist einfach mehr so die Winterphase. Wir wollten es trotzdem unbedingt mit Knossi machen. Es kommt aber auch noch ein bisschen was. Die Koop geht ja auch noch ein bisschen. Dementsprechend, ja. Es wird spannend zum Winter hin. Mal gucken, was dann passiert.
Da müssen wir noch mal ein Update machen. Aber wenn wir gerade vorne liegen, dann haben wir doch alles, richtig gemacht. Das freut mich sehr zu hören.
Absolut.
Ist schon eine herbe Konkurrenz. Also ich glaube, dem Knossi reißen auch die Leute grundsätzlich solche Produkte immer gerne dankend aus der Hand. Können wir dann eigentlich schon sonst so ein paar Insights teilen? Nö, wir lassen es einfach laufen, ne? Mit Farina, wir haben gesagt, wir machen das auch so ein bisschen Open-End. Wir haben jetzt keinen Knebelvertrag geschlossen. Für unsere beiden Seiten passt das. Und wir freuen uns, dass das Produkt auch so gut ankommt draußen. Das ist ja auch nicht nur irgendwie andere Influencer teilen, sondern also Farina ist ja jeden Tag irgendwie damit beschäftigt, irgendwie sich auch bei den Leuten zu bedanken und das in ihrer Story zu teilen und so weiter. Und ich glaube, das schafft auch nochmal irgendwie zusätzlich Nähe, weil sie auch so committed ist auf das Produkt, ne?
Es ist echt. Punkt.
Ja.
Es ist einfach echt und das wissen die Leute, das sehen die auch. Und wenn was echt ist und nicht gebrieft, ja, und ich meine, jeder Influencer macht gebriefte Werbung, ist klar. Ja, aber wichtig ist halt, dass du das vernünftig einbindest. In dem Fall ist es halt nicht mal gebrieft, sondern wir haben ja nicht mal irgendein Briefing. Das einzige Briefing, was es gibt von uns, oder wenn wir mal miteinander gesprochen haben, war, wo gibt's uns? Hier, bitteschön, das könnt ihr dann sagen. Aber sonst macht er ja alles total frei und das ist halt echt. Das merken die Kunden da draußen, das finden die geil. Das Produkt schmeckt gut, es sieht geil aus. Wir haben ja ein richtig geiles Branding geschaffen mit Farina auf oder in unserem Style. Sieht einfach super aus.
Da stimmt also, einfach alles, Marc. Also da muss man wirklich einmal, also selbst wenn ich jetzt nicht direkt daran, blöd gesagt, daran beteiligt gewesen wäre und hätte das irgendwo gesehen, das war einfach eine runde Sache. Mit Farina, dem Brandfit, plus aber auch dem Kampagnen-Shooting, was wir gemacht haben im Supercandy hier in Köln. Wir haben es auch schön lokal gehalten. Wir sind nicht nach Berlin gefahren, um irgendwelche Fotos zu machen. Wir haben alles hier in Köln gemacht und da können wir uns auch mal auf die Schulter klopfen.
Doch,
ne?
Bin ich
dass
auch.
Dass wir das so schön gemacht haben. Absolut. In Köln mit dem Klüngel hier.
Wir hatten zwar noch gar keine Zeit zum Anstoßen.
Aber kommt ja.
Da kommt ja noch was.
Ja, da kommt ja eventuell noch was. Vielleicht machen wir eine kleine Party.
Genau. Wer eingeladen werden will, ne? Ab jetzt dann bitte melden bei Anni.
Können Sie gerne bei mir. Oh Gott, hör auf, das ist gleich das Postfach schon wieder voll. Ja, das heißt, ihr habt eigentlich auch noch nie so richtig klassische Werbung gemacht. Oder wir hatten ja mal aber auch so verrückte in der Konstellation über so verrückte Guerilla-Sachen gesprochen. Mhm. Du bist bestimmt so ein Guerilla-Marketing-Typ. Total. Du wolltest irgendwelche Busse branden, das weiß ich noch.
Ja, genau. Also, da sind wir auch noch dran. Das wird auch noch kommen.
Geil.
Ja? Das Problem ist nur natürlich auch da wieder Corona und diese ganze Lieferthematik. Ich bestelle jetzt hier irgendwie Möbel für meine neue Wohnung 18 Wochen später. Genau das gilt natürlich auch für alle Verpackungsmaterialien, Folien etc. In ein paar Wochen ist es soweit. Dann werden wir auch definitiv noch ein paar LKWs hier rumfahren haben. Das heißt wirklich in der Stadt Köln, München, Berlin werden dann LKWs rumfahren, Cookie Bros, Omochi, ne, mit den Farina Mochis drauf und so weiter und so fort. Ne, wir können es auch nochmal zu einem Design absprechen. Ist alles jetzt wieder machbar.
Ich stelle mir das vor wie bei Sex and the City jetzt.
Ungefähr so, ja, genau. Und das ist auf jeden Fall auch der Fall. Aber wenn wir über Guerilla-Marketing reden, das ist schon fast schon lahm. Das Coole daran ist einfach nur, das ist bewegte Plakatwerbung. So, das machen die anderen nicht. Aber Guerilla-Marketing, da zählt für mich viel mehr zu. Früher war es die Sprühkreide auf dem Boden. Heute sind es andere Sachen, über die wir auch definitiv nachdenken. Man kann viele Sachen machen. Man kann ja auch nicht nur im B2C-Kosmos denken. Es gibt ja auch ganz viel Guerilla-Marketing im B2B-Bereich. Da will ich jetzt nicht zu viel verraten.
Oh oh.
Ja, aber da kann man ja einiges machen, um dann auch vielleicht nochmal die ein oder andere Aufschaltung in einem anderen Supermarkt zu bekommen. Da sind wir auf jeden Fall gerade dran.
Apropos, wir müssen an dieser Stelle unbedingt mal ein bisschen Marktdruck ausüben, denn im Norden sind die Mochis, glaube ich, noch nicht.
Das stimmt, im Norden sind die Mochis noch nicht.
Wie kann
das
wieder sein, dass der Norden sich hier quergestellt hat?
Die stellen sich gerade quer, ich weiß auch nicht. Vielleicht sind die Lager einfach zu voll mit anderen Produkten, aber da muss halt was raus. Das haben wir ja gelernt.
Regale sind nicht aus Gummi.
Sonst müssen wir da mal ein paar Leute in die Märkte schicken. Ne?
Ja, ach, mir bleiben gar nicht mehr viele Fragen. Das war so anekdotisch und witzig auch. Was können wir denn als nächstes erwarten, sozusagen, von euch, die ja eigentlich schon, vielleicht muss man die Preise nochmal nennen. Ich habe sie alle aufgeschrieben, das müssen wir auf jeden Fall zum Ende mal machen. Ihr habt mehrmalig den Effi gewonnen.
Das stimmt, da bin ich sehr stolz drauf.
Mehrmalig auch den German Design Award. Ich glaube, zusammen mit Hochhaus, die machen doch auch viel.
Wir haben den alleine gewonnen. Letztes Jahr haben wir alles alleine gewonnen. Dieses Jahr haben wir mit Hochhaus, wir haben aber mit Hochhaus eigentlich noch nie, also wir haben mit Hochhaus nur einmal das Grundpackaging von Mochi gemacht damals.
Auch Kölner Agentur. Alles
in-house. Ja, sehr geile Agentur, kann ich nur empfehlen. Aber den Rest machen wir halt immer in-house, auch die Grafik, weil wir einfach sagen, komm, das fühlt sich einfach besser an. Und auch das Farina-Packaging kommt von uns in-house, von unserer wundervollen Designerin.
Das hat die wirklich gut gemacht. Guck mal, wir hatten nicht mal eine Korrekturschleife, nicht eine. Ich habe das gesehen, ich habe gedacht, wie kann das denn so on point? Also wirklich, es ist unglaublich, weil ich habe jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel in der Branche und wir haben auch ein paar Co-Creation-Geschichten schon gemacht. Und es ist eigentlich, hast du mindestens drei Korrekturschleifen immer bei sowas.
Ja,
aber das war einfach, wir haben das angeguckt, wir haben beide Farina und ich haben da drauf geguckt. Ich so, wie schön haben sie das denn bitte jetzt umgesetzt? Ja. Also wirklich richtig, richtig toll.
Vielen Dank. Die hatten wir natürlich intern, die Korrekturschleifen, weil wir sagen, wir schicken alles erst immer raus, wenn wir wirklich zu 100% überzeugt sind. Das waren wir und das hat funktioniert.
Ja. So haben sie auch immer gehalten. Naja, auch den Rewe Startup Award gewonnen, hast du gesagt.
Genau.
Und zu guter Letzt den Vertical Video Award. Ich habe für euch gestimmt, ich war in der Jury.
Danke. Ja, ich war ja auch in der Jury. Wir hätten uns ja eigentlich gesehen. Wir wären ja eigentlich zusammen da gewesen.
Wir wären in Berlin gewesen, ja.
Mit Frank Thelen zusammen. Oh, stell dir das mal vor. Wir beide und Frank Thelen.
Oh, wir hatten auf jeden Fall ein Selfie mit dem gemacht und haben LinkedIn gemacht.
Mega.
Ja, was ist denn, jetzt habt ihr Riegel rausgebracht und was kommt als nächstes?
Wir sind an ganz vielen Sachen dran. Das Wichtige ist, wir bleiben erstmal in den beiden Marken, weil noch eine Marke tue ich mir nicht an. Das war wirklich hart die letzten Jahre.
Ja.
Das heißt, es wird ganz viele Truhenkonzepte geben in Deutschland. Das heißt, du kannst dann in die Rewe-Märkte etc. pp. Gehen und dir da deine Mochis selber zusammenstellen. Wir wollen 2er- und 3er-Verpackungen rausbringen. Also wirklich on the go.
Ah.
All so ein Kram. Wer weiß, vielleicht kommt da noch mal was Neues in diesem Mochi-Bereich raus, was wir noch machen wollen. Und ganz viel auf Cookie Bros Seite. Also da wird es noch ein Eis geben.
Ich habe jetzt zufällig eins.
Ja,
das darf ich noch nicht sagen, was da drauf steht, aber ich darf es gleich probieren.
Ja, sehr gerne sogar. Das wird die nächste Limited Edition. Bei den Bechern, da werden wir ganz viele Limited Editions fahren. Richtig geile Sachen auch. Und ansonsten gibt es da weitere Produkte einfach in diesem Cookie Bros Kosmos. Und wir werden auch nächstes Jahr was machen, was keiner von uns erwartet. Da werden wir nämlich in einen Supermarktbereich vorstoßen, der lange Zeit nicht mehr gut bearbeitet worden ist, aber den wir wieder neu auferleben lassen wollen. Ähnlich wie das damals Just Spice mit den Gewürzen gemacht hat. Mehr möchte ich dazu aber nicht sagen.
Ich habe Gänsehaut und kann es nicht erwarten. Marc, das war super. Vielen, vielen Dank. Das war überfällig, unser Gespräch.
Hat mir auch sehr gut gefallen.
Lust auf mehr Infos zum Podcast, hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter Baby Got Business. See you next time.